Ich finde, Kreativität hat im Nachhinein immer auch was mit Erlebnis und Response zu tun.
Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Podcast Krealogen. Heute in einem ganz neuen Setting mit meinem Co-Moderator Valentin Gablers, der sich im neuen Kurzformat Krealogen Espresso bald selbst vorstellen wird. Wir befinden uns im weltweit einzig echten Fälschermuseum. Das ist in Wien, unweit vom Hundertwasserhaus. Und ich darf an dieser Stelle die Leiterin des Museums, Diana Grobe, ganz herzlich begrüßen.
Hallo.
Danke für die Vorstellung. Jetzt möchte ich kurz das Fälschermuseum generell vorstellen. Das Fälschermuseum, Museum of Art Fakes, gibt es seit 2005 in Wien und entführt einen in die spannende Welt der Fälschungen. Rund um Kriminalgeschichten und die Thematik, was überhaupt als Fälschung zählt und mit welchen verschiedenen kreativen Arten schon gefälscht wurde. Wie bist du, Diana, auf die Idee gekommen, überhaupt so ein Museum zu gründen, aufzumachen? Und was war die Intention hinter diesem Museum? Und wie hat sich die in dem Laufe der Zeit verändert oder eben weiterentwickelt?
Wir haben einen verurteilten Kunstfälscher kennengelernt, den Edgar Mogalla. Der ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Und der hat immer wieder in verschiedenen Ausstellungen, wo eher Kopien verkauft wurden, seine echten Fälschungen gezeigt, die aber abgestempelt waren, also so, dass sie nicht mehr als Originale verkauft werden konnten. Und wir haben eine dieser Ausstellungen besucht und fanden das Thema so spannend, weil wir rein sind mit dem Kopf oder mit der Kopfidee, da müssen Geschichten erzählt werden. Der hat sicher ein spannendes Leben gehabt. Hinter Fälschungen verbirgen sich spannende Geschichten. Und wir sind aber reingegangen und es gab überwiegend Kopien zum Verkauf und das war nicht das, was wir uns im Kopf vorgestellt haben. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch Malerin und Künstlerin und habe nebenbei auch gearbeitet, weil als Künstler kann man schlecht überleben. Und die Idee hat uns mein Mann, der eigentlich Architekt ist, auch nicht mehr losgelassen, sodass wir gesagt haben, wir wagen das Unterfangen und gründen so eine Sammlung oder haben eigentlich erst angefangen, Geschichten zu sammeln, dann diese Fälschungen und wir machen dadurch ein Museum auch auf, um den anderen Leuten Geschichten zu erzählen. Und das war auch diese Grundintention, den Leuten Geschichten zu erzählen, weil wir festgestellt haben, wenn Menschen, die sich mit Kunst nicht so auskennen, in normale Museen gehen, dann fehlen denen oft die Geschichten hinter den Bildern. Es wird zwar immer was erzählt, warum der grüne Punkt da eigentlich blau gemalt wurde und warum der Künstler sich das und das gedacht hatte. Und da ich aber selber Künstler war, habe ich mir gedacht, so viel denken Künstler nicht, sondern man malt, weil die Farbe gerade da ist, man malt, was man gerade erlebt hat, man malt, weil diese Leinwandgröße oft da ist und man müsste vielmehr das Erlebte von diesen Künstlern irgendwo weitererzählen. Und da war dieses Thema Fälschung genau richtig, weil wir fanden erstens, dass die Leute auch aufgeklärt gehören, weil viele doch am Kunstmarkt immer mal wieder oder auch auf Flohmärkten immer mal wieder Sachen gekauft haben und dann drauf reingefallen sind. Und weil wir das auch spannend fanden, einfach Geschichten zu erzählen für Leute, die nicht so mit Kunst in Berührung kommen. Und das hat sich dann dahingehend auch so weiterentwickelt, dass wir am Anfang gar nicht so viele Fälschungen hatten. Also das war so das Hauptproblem, weil Fälschungen zu finden ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach irgendwo in ein Archiv gehen von der Polizei und sagen, ich hätte gern das, weil viele Fälschungen werden auch vernichtet. Viele Fälschungen kommen gar nicht in die Archive von Kriminalbeamten. Und wir haben die dann auch mühsam zusammenglauben, zusammen kaufen müssen, teilweise von Fälschern erworben. Das heißt, es ist auch eine Geldfrage gewesen. Und so bestand das Museum am Anfang aus mehr Geschichten als aus Fälschungen. Und später hat sich das irgendwo ausgeglichen. Und so ist auch das ganze Museum ja in der Entwicklung fortgeschritten. Es waren am Anfang eher die Geschichten von Fälschern und Fälschungen, die wir erzählt haben. Und später kam dann noch Copyright und Urheberrecht dazu, weil das natürlich ein Thema ist, was heutzutage die Menschen umtreibt und auch berührt, vor allem in der Welt von Instagram und TikTok und den ganzen anderen Medien, die man verwendet. Was ist Fotorecht, was darf ich und was ist erlaubt? Und das im Kunstbereich natürlich immer stärker auch zum Tragen kommt.
Es gibt Identfälschungen, Stilfälschungen und Kopien. Vielleicht können wir das ganz am Ende den ZuhörerInnen genauer noch erklären. Diana, das wäre super. Im Podcast Kreologen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ zu sein. Du hast jetzt einiges schon erzählt. Sind das Fälschen und das Kopieren ein kreativer Akt? Und wenn ja, wie würdest du Kreativität in diesem Kontext definieren?
Naja, Kreativität hängt sehr stark auch mit eigenen Ideen und Eigeninitiativen zusammen. Das heißt, wenn ich kopiere, ist da generell relativ wenig kreatives Eigenes dabei, weil ich male stoisch im Grunde genommen etwas nach. Was dabei ist, ist ein gutes Handwerk, weil ich muss wissen, wie der Maler gemalt hat. Also Klimt hat immer verschiedene Schichten aufgetragen, hat teilweise mal Maler auch ihre Nägel einfach anders reingeschlagen, ihre Leinwände öfters benutzt oder einfach dann verschiedene Techniken angewandt, die ich auch beim Kopieren benötige, wenn ich gut kopieren möchte. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich im Kunsthistorischen Museum kopieren möchte, dann wird schon genau hingeschaut, kann ich überhaupt malen? Wenn ein Bild aus China kommt für $20, dann wird er sich nicht mit den Grundlagen eines Malers beschäftigen und wie ein Bild aufgebaut ist oder wie Klimt gemalt hat. Also da ist eher ein Handwerk dahinter. Währenddessen bei bestimmten Fälschungen, die natürlich im Stil gemalt werden, wo es das Motiv nicht gibt, ich mir natürlich ein Motiv ausdenken muss oder auch ein Gespür dafür bekomme, in welche Richtung das Ganze der Maler sich das mal gedacht hat oder welche Motive es schon gab und was ich überlegen kann, als Vormotiv, als Skizze auf den Markt zu werfen, auch die ganze Geschichte dahinter und so. Da steckt schon eine Masse an Kreativität auch dahinter. Was die heutige Zeit betrifft, was Kreativität betrifft, wirst du natürlich stark auch mit diesen Sachen, was wir vorhin schon erwähnt hatten, Fotorecht, Urheberrecht konfrontiert. Es gibt Maler, die sich zum Beispiel an Fotos orientieren. Es gibt aber auch ein Fotorecht und das ist dann auch nicht mehr so einfach, wenn ich geklagt werde. Und es gibt Länder, die das sehr, sehr ernst nehmen. Der Jeff Koons ist mehrfach geklagt worden schon, auch wenn er sich nur an ein Foto orientiert hat, obwohl man sagt, die Kunst ist frei und solange es ein eigenständiges Werk ist, darf ich mich auch an anderen Werken orientieren. Aber das wird immer strenger gehandhabt und das wird auch immer strenger noch werden heutzutage. Und solange es auch Anwälte gibt, die das Ganze stark verfolgen, ist meine Kreativität, wenn ich mich irgendwo für was begeistere und das nachahmen möchte oder auch verändern möchte, da schon eingeschränkt. In der eigenen Kreativität hat natürlich totalen Freiraum.
Um jetzt das Thema auch nochmal aufzugreifen, Social Media, neuartige Fälschungen quasi, siehst du Themen wie Deepfake-Videos oder so digitale Fälschungen, wie zum Beispiel von Thomas Sack aus Deutschland, auch als Artfakes? Und könntest du dir vorstellen, dass solche Themen auch im Museum mal aufgegriffen werden oder was ist in die Zukunft da geplant?
Ja, wir bleiben bei dem, was wir können oder machen, weil der technische Aufwand einfach auch zu groß ist. Und wir sind wieder beim Copyright. Ich darf Sachen nicht zeigen, die von Menschen gemacht wurden, die noch nicht 70 Jahre tot sind. Und da gehört alles dazu. Da gehört theoretisch auch, wenn ich ein Foto von einer Fälschung mache, von einer Totalfälschung, das heißt, das Motiv existiert nicht schon mal von dem Künstler, aber dann liegt das Copyright theoretisch beim Fälscher, wenn der Fälscher am Kunstmarkt so gehandelt wird, dass seine Sachen inzwischen schon als Kunst gelten. Also das muss rechtlich gesehen, wie kann ich das erklären? Also am besten so, wir wollten NFTs von Fälschungen machen, wenn wir schon bei den neumodischen Kram bleiben, in Anführungszeichen. Und wir kennen einige Urheberrechtsanwälte in Deutschland und in Österreich und haben die dann auch kontaktiert und haben gesagt, okay, wir wollen von Fälschungen, zum Beispiel Hitler-Tagebuchseiten, NFTs machen. Und die Anwälte standen dann davor, dass das noch nicht gab. Und die haben dann auch gesagt, ja, macht es und wir vertreten euch dann, wenn es zum Prozess kommt. Dann haben wir mal so ein Grundsatzurteil, weil das Problem ist, der Konrad Kujau, der diese Hitler-Tagebücher gemacht hat, den seine Sachen werden mittlerweile am Kunstmarkt gehandelt. Ist das Kunst, was er gemacht hat? Ist eine Fälschung Kunst? Und diese Grundsatzentscheidung gibt's überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich das als NFT kaufe und irgendwann kommt jemand und sagt, ich bin jetzt der Erbe oder der Nachfolger und nein, der ist noch nicht 70 Jahre tot, wo endet das? Also wo stoße ich an? Und deswegen haben wir zum Beispiel auch keine Geldfälschungen, keine modernen. Wir haben keine Kleidung und sowas, weil das alles einfach unter das europäische Urheberrechtsgesetz noch fällt. Und wenn ich jetzt anfange, Videos mit Deepfake und so, die Lage ist noch gar nicht geklärt. Wie werden digitale Medien behandelt, was Copyright betrifft? Oder wo fängt das an und wo hört das auf? Wir haben gar nicht die Größe, um mit allen zu beschäftigen. Also wir können auch nicht mal Bronzefiguren oder sowas können wir uns noch nicht mal leisten oder dahinstellen. Aber wenn wir jetzt noch mit Videos und Projektoren auch Sendungen zum Beispiel über Fälschung, wir dürften sie hier nicht abspielen, weil natürlich die Sender das Urheberrecht haben. Und da möchte ich mich auch, also da bin ich zu privat und zu klein, um mich ständig dem Risiko auszusetzen, da auch Fehler zu begehen.
Sehr spannend, dieser rechtliche Aspekt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, vor allem, wenn man eben sich mit Fälschungen auseinandersetzt. Und wir haben jetzt auch ein bisschen was anklingen lassen, nämlich die finanzielle Geschichte. Was braucht es, um ein Museum erfolgreich auch in finanzieller Hinsicht zu führen? Das Museum gibt es schon einige Jahre. Was dagegen ist hinderlich? Wie kann man als Leiterin eines Museums seine eigenen Innovationen und Motivation mit einfließen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir hätten das Museum schon lange nicht mehr, wenn mein Mann keinen normalen Job hätte. Und deswegen sind Museen nun mal gefördert oder staatlich oder unter Gemeinden gestellt. Es ist wirklich schwierig, private Museum zu machen. Bei uns kommt nochmal der Aspekt hinzu, dass viele Leute gar nicht den Unterschied zwischen Kopie und Fälschung wissen. Wenn sie hier drin waren, ja. Wenn sie sich kurz damit beschäftigt haben oder auf unserer Website oder irgendwas waren, auch ja. Aber die meisten, und das war ein Hauptproblem auch die ersten Jahre, denken, wir sind eine Galerie, die Kopien aus China verkauft. Und da fängt es schon mal an. Das heißt, du musst erstmal die Besucher erreichen. Wie erreichst du die Besucher? Durch Reiseführer. Wie kommst du in die Reiseführer? Schwierig. Entweder mit viel Geld, Beziehungen oder sonst was. Wir haben dann angefangen, ich komme aus dem Marketingbereich, bin Betriebswirtin, spezialisiert auf Marketing. Ich habe dann angefangen, einfach im Museum Zettel auszulegen, wo wir die Besucher animiert haben, sich für uns einzusetzen. Das heißt, wenn wir gesagt haben, in dem Reiseführer sind wir noch nicht drin oder vielleicht hatten Sie einen Reiseführer, wo wir noch nicht drin waren und Sie finden aber das Thema toll, bitte schreiben Sie hin. Und wir waren dadurch, sind wir relativ gut in Reiseführer reingekommen, als Geheimtipp, als kleine Empfehlung. Das ist das eine. Wir sind auch relativ klein, also die Besucher bleiben im Schnitt 45 Minuten. Das ist eigentlich relativ lang, obwohl wir nur 150 Quadratmeter haben, weil wir einfach viele Geschichten auch erzählen. Aber die Wertigkeit, in einen Eintritt heutzutage zu bezahlen, kommt noch hinzu. Ist es mir wert, 6,50 Euro zu zahlen? Theoretisch, wenn jetzt die Strompreise steigen, müssten wir noch teurer werden. Und wir sind in einer Gegend beim 100-Wasserhaus, wo jetzt nicht die kunstinteressiertesten Menschen partout auf der Straße herumlaufen. Das haben wir am Anfang auch unterschätzt. Wir haben nur gesehen, es kommen 2 Millionen Menschen zum 100-Wasserhaus. 1% ist schon okay. Dass die meisten Bustouristen sind oder wirklich nur 100-Wasserhaus, Stephansdom, Schönbrunn machen, das siehst du in diesen Studien oder in diesen Aufnahmen von Besuchern nicht. Und das war auch am Anfang ein sehr großes Problem. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass wir so bekannt sind, wir waren auch im Smithsonian Magazine in Amerika, das ist ein Museumsmagazin für alle Museen, auch in vielen anderen Ländern, Indien, Israel, Australien, kommen die Leute schon gezielt zu uns. Und da dreht sich das um, dass sie sagen, was ist das für ein komisches Haus da hinten? Ach nein, wir fahren wieder in die Innenstadt. Wir sind auch wirklich am Überlegen, in die Innenstadt zu ziehen, weil das Problem haben, dass einfach 150 Mal im Jahr die Straßenbahn nicht zu uns gescheit fährt, weil durch irgendwelche Demos, Sperren oder sonst irgendwas und die Leute sich aus der Innenstadt kaum noch wegbewegen und du dann das Besucherpotenzial gar nicht ausschöpfen kannst. Und dadurch auch die Finanzierung, Miete, Strom, wir haben einen Aushilfen, die wir beschäftigen müssen, gar nicht so reinbekommst. Das heißt, um das Ganze kurz zu fassen, wenn ich davon leben müsste als Einzelperson, würde es schwierig werden, weil wir auch keine Förderung bekommen. Die Gemeinde hat das Geld nicht, die möchte auch nicht, wir fragen regelmäßig an. Wir bekommen Projektförderungen inzwischen, das hat sich durch Corona ergeben. Das heißt, wenn wir eine gute Idee haben, können wir das beim Bundesministerium für Kultur beantragen. Wir sind ein anerkanntes Museum, wir sind im Museumsbund und können dann Projekte verwirklichen wie ein neues Leuchtschild oder wir haben jetzt einen Audioguide gemacht über QR-Code, über unsere Webseite, solche Kleinigkeiten. Aber das fängt natürlich nicht die Grundkosten auf Dauer auf. Und da hat sich dann auch der Museumsshop weiterentwickelt. Dadurch, dass ich zum Glück aus dem Marketingbereich komme, kenne ich mich mit Programmen aus, wo ich Ideen umsetzen kann. Und hier ist sehr viel Kitsch in dieser Gegend. Das heißt Klimt-Tassen, Chile-Tassen, 100-Wasser-Tassen, Tücher und sowas. Und wir konnten uns damit gar nicht, also wir mochten diese Sachen nicht und haben dann überlegt, wir als Deutsche, was mögen wir an Österreich und wir mögen die Sprache. Und die Sprache verkommt aber immer mehr. Kleiner Auszug aus der Bauordnung, es gibt keine Stiege mehr. In Österreich gibt es jetzt auch Treppen. Und wir mögen das einfach nicht, dass diese Sprache vergessen wird und haben dann angefangen, unseren Shop, das, was wir produzieren können, das ist ja auch immer wieder so ein Wiegelwagel, ich muss eine gewisse Menge drucken oder produzieren, was kann ich aber in kleinen Menge testen, einfach so Sachen zu machen, wo die Leute kommen und sagen, oh, eine Tasse, wo Orsch drauf steht, ein Schaas-Augerter Brillenputztuch oder einfach Postkarten, die witzig sind und wo du dann auch mehr Gewinnspanne hast und wo du auch ein Unikat bist, wo die Leute bei dir sagen, das gibt's nur bei euch und das ist witzig und das wollen wir kaufen. einkaufen. Und dadurch ergibt sich einfach, ich kann meine Kreativität in diesem Bereich austoben. Gleichzeitig kann ich das Museum besser finanzieren. Und das Ganze ist eine runde Geschichte geworden dadurch.
Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv mit dem Kunstfälscher Wolfgang Belgraki auseinandergesetzt und habe da auch einen großen Einblick in den Kunstmarkt auch erlangen können, der auch in letzter Zeit ein bisschen sehr in Kritik gerät. Und da wäre jetzt meine Frage, wie sehr du privat oder geschäftlich auch mit dem Kunstmarkt, wie du da vernetzt bist oder zu tun hast und ob vielleicht eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Kunstfälschern aktuellen und dem Museum wegen Ausstellungen oder so geplant sind oder überhaupt nicht möglich sind.
Also die Antwort des letzten Kunstfälschers, dessen Namen wir nicht nennen wollen, war: Ich bin mittlerweile so teuer geworden, dass es sich nicht lohnt, meine Sachen irgendwo weiter zu verschenken. Das nächste ist auch, diese Sachen, die aktuelle Kunstfälscher produzieren, sind keine Fälschungen, sondern es sind im Prinzip Dinge, die sie malen, um Geld zu verdienen. Und wieder die meisten Fälscher sind reicher, als was sie als Fälscher vorher waren, bevor sie erwischt worden sind. Die Dinge, die sie wirklich gefälscht haben, die interessant wären, weil sie als Originale auf den Kunstmarkt gekommen sind, liegen meistens bei der Polizei oder wurden teilweise auch vernichtet, gibt's nicht mehr, oder sind Handel auch einfach nur noch unterwegs. Und dann solche Sachen, da wären wir auch interessiert, kommst du aber schlecht dran. Das hängt einfach auch mit rechtlichen Dingen zusammen. Versicherungstechnischen Gründen und, und. Bei Beltracchi zum Beispiel ist es so, er hätte gern die Fälschungen wieder, die bei der Kripo in Berlin liegen, um sie auszustellen, weil es wurde, ich weiß gar nicht, wie der Stand der Entwicklung ist, angeblich wurde geplant, dass in Bayern ein eigenes Museum bekommt, wo aber kaum seine Fälschung hängt, sondern eben die Sachen, die er jetzt malt, Selbstporträts oder im Stil von irgendwas, was halt gutes Geld bringt. Und insofern ist es für uns jetzt, bei uns dreht sich ja eh nur um die Geschichten. Mir ist es inzwischen, wir haben so viele Sachen gesammelt, mir ist es inzwischen wirklich gleich, ob der da ist als Objekt oder nicht, weil die Geschichte, die gibt es. Und die Geschichte macht mir mehr Spaß zu erzählen, als zu sagen, ja, da hängt was. Aber das ist nichts Echtes, damit wurde nie gefälscht oder es ist nur ein Objekt. Und manche Kunstfälscher übertreiben es auch. Also wir haben einen Englischen mal kontaktiert, der wirklich eine lustige Geschichte hat, der John Myatt. Ob er noch irgendwas aus dieser Zeit hat, wo er erwischt worden ist, in Richtung Giacometti. Und er hat gesagt, ja, er kann es ein super Angebot machen um 4.000 Pfund. Und da bin ich raus, dann ist es mir egal. Gibt's halt nur diese Geschichte. Wir kriegen auch öfters von Kunsthändlern oder auch von Privatleuten Fälschungen angeboten, die auf etwas hineingefallen sind, viel Geld bezahlt haben, teilweise sechsstellige, siebenstellige Beträge. Und dann meinen, wir zahlen die Hälfte zumindest. Und wenn du ihnen erklärst, erstens, die Sachen sind trotzdem nichts wert, weil es sind Fälschungen, es sind im Prinzip nichts. Nur die Geschichte oder der Fälscher macht es wertvoll. Dann sind sie meistens beleidigt, weil sie auch nicht verstehen, dass wir das auch gar nicht finanzieren wollen. Also weil es auch das nicht wert ist im Prinzip. Oder weil viele Sachen gar keine lustige Geschichte oder keine Erfahrungswerte bieten. Also wir wollen ja auch den Leuten zeigen, pass auf, mit der Fälschung auf diesem Weg wurde das und das begangen und deswegen ist der und der darauf hineingefallen. Aber wenn einer kommt und sagt, ja, ich habe im Kunstmarkt einen Brack gekauft für 30.000 und für 20.000 können sie ihn haben, dann bin ich schon mal raus. Es kommt aber leider öfters vor. Also insofern, wir arbeiten mit anderen Museen zusammen, was wir oft haben, auch mit Studenten, die Masterarbeiten oder Dissertationen schreiben, was wir schon unterstützen, sehr, weil ich das gut finde. Und das Problem ist nämlich, im normalen Kunsthistorikerstudium werden viele Sachen gar nicht angesprochen, obwohl die Leute irgendwann am Kunstmarkt landen und Umgang pflegen müssen mit Leuten, die mit Fälschungen konfrontiert wurden, beziehungsweise Museen. Wir wurden vor 17 Jahren wirklich ausgelacht. Wir haben viele Kuratoren gekannt, die gesagt haben, ihr seid ja verrückt und so ein Blödsinn und so ein schwachsinniges Thema und wer will sich schon damit beschäftigen? Und die jetzt gemerkt haben, okay, es gibt eine Response aus der Bevölkerung, die das nett finden und es gibt eine gewisse Aufklärung darüber auch. Und wir haben so jedes Jahr, jedes zweite Jahr irgendwo, wo wir hin Exponate verleihen oder wo ich Vorträge halte. Oder wir hatten vor Corona zum Beispiel die Kuratorin vom Museum Ludwig, die hat eine Ausstellung gemacht über russische Avantgarde, gefälschte russische Avantgarde. Die hat sich hier die Ideen geholt für ihre Ausstellung. Wir haben nichts davon, aber wir können es auch nicht verhindern. Es ist halt so. Im Moment betreuen wir eine Studentin vom einen sehr lieben Professor aus Deutschland, der sich nur auf dieses Thema verschrieben hat, die dann auch immer wieder natürlich Themen finden müssen für ihre Arbeiten. Und so kommt eine gewisse Zusammenarbeit zusammen.
Es ist wirklich spannend, wie sehr du vernetzt bist und verwoben und wie vielseitig aufgestellt. Und mich würde interessieren, weil es ja im Podcast Kreologen immer um das Thema Kreativität und Innovation geht, auch Improvisation ist immer mehr dazugekommen. Was davon ist für deine Arbeit besonders wichtig? Also wir haben jetzt schon gehört im Kontext vom Museum, was wichtig ist. Welche der drei Begriffe, wenn man so will, oder dieser drei Prämissen ist für dich ganz wichtig für die Arbeit?
Also für mich ist immer spannend, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, ob es jetzt mit Kunsthistorikern ist, Professoren, Kuratoren, was die für Gedankengänge, Ideen haben. Oder auch gerade wenn es Anwälte sind, interessieren mich natürlich die Rechtsfälle, die sie haben. Weil das sind die Geschichten, die ich dann weitererzählen kann. Oder wenn ich Kontakt habe zu Auktionatoren, die Sachen erleben, dann kann ich das weitergeben, kann ich es weitererzählen. Ich kann den Kontakt weitervermitteln zu Studenten, die dann Interviews führen können für ihre Arbeiten. Und das macht für mich auch das meiste aus. Also da brenne ich auch dafür, weil ich merke auch richtig, mein Mann steht oft daneben, weil ich dann wirklich wasserfallartig die Leute an mich reiße und aussaugen möchte, weil die einfach unglaublich viel erleben. Also wir kennen einige Anwälte und die Geschichten sind fantastisch. Also da kommt man aus, die können natürlich nicht so viel erzählen, weil klar, die haben auch, die müssen auch schweigen, aber das finde ich am faszinierendsten und das unterhält ja auch die Menschen. Also ich bin der Meinung, Museen müssen langsam in eine Richtung gehen, wo sie einerseits etwas zeigen, etwas erhalten, aber auch unterhalten. Die Generation, die nachkommt, mit gerade auch mit TikTok und den ganzen interaktiven Medien, da geht's um einen gewissen Unterhaltungswert, um eine gewisse Leichtigkeit. Das ist nicht mehr so ernsthaft, alles zu sehen. Und ich bin auch der Meinung, wenn man kleine Geschichten zu Bildern erzählt, dann kommt man in so einen Fluss, was für die Bildung der Leute dann wieder gut ist. Weil wenn ich sage, der Klimt oder der Schiele hat in dem Jahr die Frau getroffen, hat das erlebt oder eine kleine Anekdote aus irgendeinem Künstlerleben rausnehme, dann geht der Besucher vielleicht los und sagt, boah, die Biografie kaufe ich mir oder das interessiert mich oder jetzt gehe ich zum nächsten Bild, weil da ist vielleicht die nächste kleine Geschichte versteckt. Es muss nicht viel sein, aber einfach um die Leute da auf einen gewissen Weg anzuteasen. Und es muss nicht alles digital sein. Wir haben bei uns ist auch so, wir haben Leseguide und wir haben Audioguide. Viele Leute lesen trotzdem, weil es gemütlicher ist. Sie setzen sich auf die Couch, lehnen sich zurück, entspannen. Das ist alles ein bisschen chillig. Und das ist das, was ich weitergeben möchte auch. Einfach Geschichten erzählen. Und das macht ja die ganze Menschheit aus. Es gibt ja in der Menschheitsgeschichte, wo es keine Schrift gab, da wurden Geschichten erzählt. Und das muss einfach wieder da sein, auch Kindern Geschichten zu erzählen. Und gut, wir sind jetzt kein Thema. Wir sagen auch, unter 12 sollte man nicht hier reingehen. Wir haben aber auch Kinder, die mit 11 oder mit 10 dastehen und sagen, yeah, ma, Totschlag, yeah. Und nicht mehr hier rauszukriegen sind. Aber das ist eher selten. Aber so soll es ja sein, dass die Leute rausgehen und sagen, boah, ich interessiere mich null für Kunst, aber das war echt spannend.
Bezogen auf die Geschichten, was ist so die Geschichte von welchem Kunstfälscher, welche Kunstfälscherin, die dich am meisten inspiriert oder bespaßt oder die du einfach am spannendsten gefunden hast?
Ja, Kunstfälscherinnen wäre schön. Also entweder wir Frauen waren zu gut und wurden nicht entdeckt oder wir waren mit anderen Sachen beschäftigt, wie es leider auch in der Kunstgeschichte oft häufiger war. Es gibt viele. Also es gibt einen Fälscher, der hat den Hermann Göring betrogen mit einer Fälschung und die ist dann in einem der Salzburger Bergwerke gefunden worden. Es gibt einen Fälscher, der hat Bomben in seinen Bildern versteckt. Da gehen wir nächste Woche mit einem Fernsehsender auf Entdeckungstour und lassen das Bild röntgen zum Beispiel, ob da drunter wirklich steht Fake oder Fuck you oder irgendwas anderes. Also das sind dann so Spannungen, die auftreten. Und es gibt so Kleinigkeiten, so kleine Geschichten, wo du sagst einfach, das ist so ein unglücklicher Fälscher. Der ist eben kein Beltracchi geworden und hat Millionen am Konto. Der war so verarmt, dass die Kinder sogar sein Erbe abgelehnt haben, weil es überschuldet war. Und das ist so eine tragische Geschichte einfach, wo es die Geschichte wieder ausmacht. Und du die Bilder dann mit ganz anderen Augen siehst, weil du dir dann visuell reinversetzt, der sitzt in den 60er, 70er Jahren da und versucht Geld damit zu verdienen, indem er Druckplatten freihändig mit Rembrandt nachritzt und die Frau kommt vielleicht rein, erschreckt sich, rutscht mit dem Stößel ab und kann wieder von vorn anfangen und diese Visualität einfach erzeugst, wo du denkst, das ist so org, dass das einfach eine nette Geschichte schon wieder ist. Und klar, wenn ich Führung mache, ist das was ganz anderes, weil ich die Führung meistens relativ lebhaft mache und das auch sehr stark ausschmücke, weil ich das mag und dann kann man das anders darstellen, aber wir versuchen das auch so zu erzählen, in kurzen Sätzen auch, was so die Effizienz von den verschiedenen Bildern ist. Und wir versuchen ja auch nur Sachen zu sammeln, die irgend so eine Geschichte haben. Also von einem Fälscher, der immer teure Autos gefahren ist und dann zum Schluss nur Honda fährt, aber trotzdem sich vermarktet als Fälscher. Das sind so, oder ein Fälscher, die Haarausfall hatten und deswegen aufgeflogen sind, weil die Fälschungen einfach mehr Striche hatten als das Original. Also, und das sind so lustige Anekdoten.
Bitte vervollständige den Satz, Kreativität ist für mich.
für mich etwas, wo ich mich ausleben kann, wo ich Spaß dran habe, wo ich dafür brenne und das Ergebnis im Nachhinein auch nachvollziehen oder erleben kann. Ich finde, Kreativität hat im Nachhinein immer auch was mit Erlebnis und Response zu tun.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Liebe Podcast-Kreologen-Hörerinnen, ich kann euch das einzig echte Fälschermuseum der Welt in Wien wärmstens empfehlen. Und es gibt einen Bonus für Podcast-Kreologen-HörerInnen. Für die ersten 3 BesucherInnen, die an der Kassa Podcast-Kreologen als Referenz erwähnen, erhalten den Eintritt in das Museum gratis. Danke an Diana Grobe, die Leiterin des Museums zur Verfügungstellung der Karten. Danke auch an Valentin Gablas, meinem heutigen Gastmoderator. Und herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Edmund, der uns vorab seine Fragen hat zukommen lassen. Ich lade meist 1 bis 2 Hörerinnen ein, beim Podcast aktiv mitzuwirken. Du möchtest das auch einmal? Dann schreibe an kreologen@saramang.at. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es noch das Special zum Schluss, was der Unterschied ist zwischen Identfälschungen, Stilfälschungen und Kopien.
Kopien können im Prinzip 70 Jahre nach dem Tod eines Malers angefertigt werden. Die dürfen auch genauso groß angefertigt werden. Wenn die Unterschrift drauf ist, darf auch die Unterschrift drauf. Ich muss auch nirgendwo erwähnen, dass es eine Kopie ist. Nach 70 Jahren, und das ist oft wie im normalen Leben, ist alles wurscht. Und so kann man sich das auch ganz gut merken. Was die meisten nicht wissen, dass in diesen 70 Jahren auch kein Foto gemacht werden darf und veröffentlicht werden darf. Zum Beispiel, wenn ich in ein Museum gehe und einen Chagall sehe, darf ich diesen nicht fotografieren und einfach so weiter verbreiten. Was ganz verrückt ist, zum Beispiel der Eiffelturm bei Nacht darf auch nicht fotografiert werden, weil die Lichtinstallation ein Kunstwerk ist und die auch noch in diese 70 Jahre Urheberrecht reinfällt. Eine Identfälschung ist im Prinzip eine Kopie, die als Original verkauft wird. Es passiert natürlich nicht wie zum Beispiel eine Judith oder ein Klimt-Kuss, den ich dahergehe und sage, der Klimt hat es nochmal gemalt und das ist aber das Original. Ich konnte es im Belvedere austauschen und wenn du mir 100 Millionen gibst, dann kannst du das haben. Das sind zu bekannte Bilder und dann sieht man auch, man kann nie komplett ident malen. Das ist ganz, ganz, also unmöglich. Aber es passiert bei Druckgrafiken, Radierungen zum Beispiel. Da wird heutzutage mit einer Maschine die Druckplatte nachgemacht, spiegelverkehrtes Motiv, was vorher eingescannt wurde, nachgeritzt. Und da viele Maler natürlich bis in die 70er, 80er Jahre hinein tätig waren, viele bekannte Maler wie eben Chagall, Picasso, Miro, ist es natürlich ein einfaches, solche Sachen nachzumachen, weil es das Papier noch gibt. Und solche Sachen dann zu identifizieren, wird wahnsinnig schwer, weil es natürlich inzwischen perfekt nachgemacht werden kann. Und deswegen haben wir auch diese Haarausfallgeschichte mit in unser Museum genommen, weil zum Beispiel eine ganze Menge, mehrere tausend Stück nur deswegen aufgeflogen sind an Radierungen von Picasso, weil die Fälscher beim Drucken Haarausfall hatten. Sonst hätten selbst die besten Experten das nicht verifizieren können als Fälschung. Eine Totalfälschung ist im Prinzip ein Motiv, was der Originalmaler nie gemalt hat. Viele Fälscher behaupten, sie erweitern ja nur das Œuvre oder sie malen ja nur das, was der Maler nicht mehr geschafft hat, bevor er gestorben ist. Das ist ein Blödsinn. Es ist einfach einfacher zu machen, weil ich habe ein Motiv, was so nicht nochmal existiert. Das heißt, keiner kann Original und Fälschung vergleichen und versuchen, Fehler zu finden oder Unterschiede. Wenn ich gut bin und die Technik des Malens beherrsche und auch weiß, was für Leinwände er benutzt hat, Rahmen, Nägel etc., dann kann ich das ziemlich gut nachmachen. Viele Fälscher haben sich natürlich nur auf Skizzen spezialisiert, weil es da einfacher ist. Ich besorge mir altes Papier aus der Zeit. Das ist meistens, ich will es jetzt nicht laut sagen, aber es gibt Bücher, alte Bücher, wo die erste Seite ein Leerdruck ist und dann reiße ich die raus oder schneide sie raus. Und wenn ich dann darauf etwas zeichne mit einem alten Rödelstift, dann ist es auch schon mal schwer zu identifizieren. Und dann kann ich Vorskizzen machen oder eine Schülerarbeit und solche Sachen sind dann Totalfälschungen, die natürlich auch schwer zu verifizieren sind, weil ich muss dann wirklich schauen, liegt es an der Technik, liegt es an der Unterschrift, wo finde ich die Fehler? Das ist dann ein Erfahrungswert von guten Sachverständigen festzumachen. Was ich noch empfehlen kann für alle, die sich für dieses Thema interessieren und außerhalb, also abgesehen davon, dass sie natürlich in unser Museum kommen sollen, es gibt eine Sendung, die heißt Fake or Fortune. Die gibt es in der 8. Staffel im BBC und da dreht sich das Ganze schon um. Da gehen sie der Frage nach, ist es wirklich eine Fälschung oder könnte dieses Bild sogar ein Original sein? Und das ist umso spannender.
Kreologen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen@saramang.at.